Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch an alle. Ich habe diese Woche erfahren, dass ich in meinem Handy anscheinend circa 50.000 Kontakte speichern kann. Das ist ganz schön viel. Also so viel habe ich nicht mal natürlich. Aber es ist interessant, wenn ich so die Kontakte bei mir durchblättere, dann sehe ich sehr, sehr vieles. Also dann lese ich. Ich weiß nicht, wie ihr eure Kontakte, eure Personen speichert. Aber ich mache das meistens so, der Nachname natürlich, der Vorname vielleicht. Aber manchmal ist das so, ich verbinde diese Person mit irgendwas. Sozusagen Johannes und in Klammern Arbeitskollege. Ja, ich weiß nicht, wer es bei euch ist. Oder ich habe zum Beispiel einen, der hat bei mir viele Küchen gekauft. Ich habe ihn Küchenbaron genannt. Also habe ich einen Namen und in Klammern Küchenbaron. Dann habe ich manche, ich habe die in der Gemeinde irgendwo kennengelernt und dann habe ich geschrieben, ja, keine Ahnung, Martin, Gemeinde Dülm oder Sophie, Gemeinde Münster, ja, sowas in der Art. Manche habe ich gespeichert, weil die etwas gut können, ja, so zum Beispiel Andreas, Fliesenleger, ja, sowas in der Art. Ich habe einen Bekannten, der ist Käsespezialist, also heißt er bei mir Christian Käsespezialist. Ja, und ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wahrscheinlich, wenn wir in eure Handys reinschauen würden, würden wir ziemlich viele interessante, spannende und lustige Sachen lesen. Aber ich habe mich irgendwann mal gefragt, wenn Jesus wirklich so leben würde, und irgendwann wird Jesus ja 1000 Jahre hier auf Erden leben, lesen wir in der Bibel, wie würde ich ihn speichern, wenn ich ihn so anrufen würde? Was würde ich sagen? Und jetzt dürft ihr dieses das zeigen. Ich glaube, hier gibt es viele Namen. Entschuldigt, dass manche Wörter irgendwie falsch stehen oder man kann sie nicht ganz lesen. Das ist halt wegen der dem Programm und der Technik passiert. Das fand ich ganz kompatibel. Aber nicht schlimm. Wir sehen ja viel. Das heißt, es gibt viele Dinge, wie wir Jesus nennen können. Ja, vielleicht einfach Jesus, vielleicht der Hirte, vielleicht der Heiler, vielleicht ja, süßes Baby. Das geht ja auch. Ja, Weihnachten bald steht vor der Tür und für manche ist Jesus immer noch nur ein süßes Baby, mehr auch nicht im Leben. Und heute geht es wirklich darum, wer ist Jesus für dich? Wie würdest du ihn einspeichern in deinem Handy? Also, wie würdest du ihn nennen? Und das zeigt sich ja, wie er in deinem Leben so vorkommt. Heute möchte ich über Jesus reden und wirklich uns anschauen, wer er ist in der Bibel. Also es wird sehr viel gesagt, wir können uns nicht alles anschauen, also ein paar Dinge nur. Und uns anschauen, wer er wirklich ist. Und vielleicht hilft es dir, dass Jesus dir näher kommt. Vielleicht hilft es dir, dass du sagst, ja, das ist wirklich, das ist Jesus für mich. So würde ich ihn nennen in meinem Leben. Ja? Und ich hoffe wirklich sehr, dass er nicht bei dir süßes Baby gespeichert wird. Weil das ist viel zu wenig. Das ist wirklich nur ein kleiner Abschnitt im Leben von Jesus gewesen, als er hier auf der Erde war. Also lasst uns heute den Kolosserbrief aufschlagen. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie auf. Das ist wichtig und gut. Ich werde das trotzdem anzeigen, aber ihr könnt es aufschlagen. Und der erste Punkt, den wir betrachten, jetzt muss ich gucken. Der erste Punkt ist, ich sage, Jesus ist der Ewige. Ja, so sagt die Bibel und so spricht die Bibel von ihm. Und wir lesen das in, ich werde das immer in Deutsch und in Russisch, wundert euch das nicht, das ist für die Übersetzer einfacher. Im ersten Kapitel Kolosserbrief 15 wird gesagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Ja, ein bisschen provokant erstmal, aber das erkläre ich gleich. Jesus zu sehen bedeutet, den Vater zu sehen. Das hat er selber seinen Jüngern gesagt. Das war so ein bisschen verwirrend für sie, aber Jesus sagte, wenn ihr mich seht, seht ihr auch den Vater im Himmel. Der sichtbare Jesus ist das genaue Abbild des unsichtbaren Gottes im Himmel. Also wenn du über Jesus liest und Jesus sagt ja sehr oft, ich bin der, dann weißt du ganz genau, wie Gott auch ist. Aber hier wird gesagt, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Und das heißt nicht, dass Jesus ein Teil der Schöpfung ist, denn das ist ja echt das Provokante. Er ist ja der Ewige. Sondern genau genommen war das eine Redewendung und jeder Hebräer damals verstand es. Nur wir verstehen es nicht, weil wir das Hebräische nicht wirklich kennen. Aber dieses der Erstgeborene spielt auf die Autorität, Herrschaft und Macht an, die einem erstgeborenen Sohn verliehen war. So wie in einer jüdischen Familie das war. Wenn ein Erstgeborener da war, dann gehörte ihm eigentlich alles. Er hatte die Autorität. Später, als der Vater zum Beispiel nicht da war, er hatte die Herrschaft, er hatte die Macht, dann er war so der Wichtigste sozusagen. Und ganz wichtig, ihm gehörte der Erbe auch. Oder das Erbe. Jesus hat die Macht, er ist der Herrscher über der ganzen Schöpfung. Das ist hier gemeint mit Erstgeborener. Ja, der ist der Ewige. Der danach folgende Vers, Vers 16, dort wird gesagt, denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Wörtlich übersetzt, er existierte vor allem und alles besteht durch ihn oder er erhält alle Dinge zusammen. Das müssen wir am Weihnachten sehr stark verstehen. Und wieso sage ich das? Weil bald Weihnachten ist. Jesus war schon davor da. Er ist nicht geboren als süßes Baby. Und man kann sagen, oh, ist ja schön. Ja, das stimmt, das war er. Aber er war davor schon da. Er existierte auch davor. Er existierte seit aller Ewigkeit beim Vater. Er existierte bereits vor der Zeit, in der wir leben. Er ist der Schöpfer und das ist das Erstaunliche, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ein ewiger Gott, den es immer gab und das ist so ein Ding, was niemals in unserem Kopf verstanden werden kann. Geht gar nicht. Wir können das annehmen, aber niemals verstehen, weil wir in der Zeit existieren. Dieser Gott, der ewig ist, er hat sich unter die Zeit getan. Er hat sich klein gemacht und hat gesagt, ich werde in der Zeit leben. Ich werde kleines Baby und dann werde ich geboren und dann werde ich wachsen, ich werde größer sein, ich werde älter sein. Er hat sich unter die Zeit gestellt. Er wurde nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Stall. Er wuchs nicht im Schloss mit Dienern, sondern in einem Haus von einem armen Zimmermann. Und denken wir nur daran, der Schöpfer opferte sich selber, um so zu leben. Ich frage dich einfach, würdest du das tun, wenn du so der Chef einer großen Firma wärst und du wirst sagen, weißt du was, für 30 Jahre gehe ich einfach mal wieder ganz nach unten. Werd wieder so der Eingestellte, der Azubi sein. Nein. Oder du lebst in einem Riesenschloss, hast einen Riesengarten, ein Riesenhaus und du sagst, ach, weißt du was, ich verkaufe alles und ziehe in eine 20 Quadratzimmer Wohnung. Ganz klein. Ich gebe alles auf, ich mache das anders. Das wird keiner von uns machen. Aber das tat Jesus. Er gab alles, was er hatte, das Allergrößte, was er hatte, die ganze Herrlichkeit und sagte, ich werde klein so wie du. Ich werde auch Hunger haben. Ich werde auch Kälte und Wärme verspüren. Und das ist wirklich erstaunlich, das ist so wunderbar an diesem Gott. Keine Religion der Welt bietet das, keine Religion sagt, dass es so einen Gott gibt, sondern er steht immer ganz oben und er verurteilt immer die da unten, nicht Jesus. Charles Wesley hat gesagt, und das war echt schön im Lied, er sagte, wunderbare Liebe, wie kann es sein, dass du, mein Gott, für mich starbst? Das gehörte auch dazu, klein zu werden. Für jemanden wirklich sein Leben zu geben. Allein der Gedanke ist überwältigend, eine solche gewaltige, herrliche Gnade. Und den darf ich mein Retter nennen, mein Ewiger nennen. Das ist unser Jesus. Und ich hoffe, du kannst heute sagen, das ist mein Jesus. Und wenn er das gesamte Universum durch diese Macht seines Wortes zusammenhält, wenn er alles das geschaffen hat, all das, glaubst du nicht, dass er auch in deinem Leben viel schaffen kann? In deinem einfachen, kleinen Leben? Glaubst du nicht, dass er dir helfen kann, wenn es richtig schwer wird? Das kann er. Er kann verhindern, sehr viele Dinge in deinem Leben oder etwas zulassen. Aber du kannst ihm das sagen, du kannst dich auf ihn einlassen und du kannst ihn heute bei dir im Handy, in deinem Kopf sozusagen, als der Ewige speichern. Und das ist schön, wenn er das ist bei dir. Aber das bringt uns automatisch, auch wenn er der Ewige ist, zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt heißt, er ist der Höchste. Es wird in Kolosser gesagt, in Kolosser 1,18, so ein Vers oder zwei Verse weiter, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen den Vorrang habe. Damit er der Erste sei, damit er der Oberste sei, damit er den Vorrang habe. Hier wird gesagt, der Erstgeborene aus den Toten. Wir haben in Vers 15 gerade gelesen, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Und das sprach seine Würde, Autorität und Macht an. Jetzt wird gesagt, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und hier spricht man seine Auferstehung an. Seien wir ehrlich, ganz sachlich gesehen war Jesus ja nicht der Erste, der auferstanden ist. Ja, also die Bibel nennt uns viele. Elia weckte zum Beispiel den Sohn der Witwe von Zapas auf. Elisa weckte den Sohn einer Schunamiterin-Frau auf von den Toten. Elisa selber starb. Das war eine sehr interessante Geschichte. Und dann gab es da Soldaten, die einen toten Freund getragen haben. Und dann haben die gesehen, jemand greift sie an und sie haben ein Grab gefunden. Und da wollten die den toten Freund reinschmeißen. Und da war Elias Knochen. Und der Tote berührte Elias Knochen und wurde auferweckt. Das lesen wir in 2. Könige. Dann wurde der Mann wieder lebendig. Ja, aber Jesus weckte selber sogar manche auf, bevor er selber auferweckt wurde. Bevor er auferstanden ist, sagen wir so. Aber das Interessante ist, oder das, was ihn so unterschied ist von diesen Menschen, diese Menschen, die damals auferstanden sind, sie sind dann irgendwann wieder gestorben. Ja, an manchen Wehwehchen vielleicht oder weil die einfach alt waren, aber irgendwann starben sie auch. Aber Jesus ist auferstanden zum Leben und ist nicht gestorben. Jesus sagt selber in Johannes 10,18, niemand nimmt, und damit meint er sein Leben, niemand nimmt mein Leben, es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Niemand von uns kann sagen, so, meine Zeit ist zu Ende, ich sterbe jetzt. Und das war's. Oder meine Zeit ist zu Ende, die Ärzte sagen, das war's, aber ich sterbe nicht. Will ich gar nicht. Das kann keiner von uns machen. Wir können unser Leben nicht bestimmen. Aber Jesus sagt, das kann ich. Er ist der Einzige, der von den Toten auferstanden ist. Als Sohn Gottes und Herr über allen bezeichnet wird er. Darum ist er der Erstgeborene aus den Toten. Aber wisst ihr, dass Jesus der Erstgeborene ist, weist auch darauf hin, dass es auch Zweit- und Drittgeborene sein werden. Ja, und das sind wir, damit sind wir gemeint. Nach dieser Auferstehung von Jesus werden wir mit Jesus auferstehen. Jeder, der an Jesus glaubt, jeder, dem Jesus, der Jesus vertraut. Er wird mit Jesus auferstehen und auch niemals sterben. Wenn Jesus uns auferwecken wird, wenn er wiederkommen wird, wird keiner von uns mehr sterben. Es findet erstmal eine geistliche Auferstehung statt. Durch unsere Sünden, sagt die Bibel, sind wir tot vor Gott. Unser Geist ist von Gott getrennt, das ist damit gemeint. Doch wer auf Jesus Christus vertraut, dessen Geist wird geboren werden und auferstehen. Jesus bekam einen neuen Körper. Wir lesen in der Bibel, dass er plötzlich erschienen ist, wobei die Tür zu war. Er konnte sich von einem Ort bis zum anderen Ort sehr schnell bewegen. Das kann mein Körper nicht. Er hatte einen anderen Körper, einen Auferstehungskörper. Er konnte Fisch essen, er konnte Brot essen, aber er konnte auch sehr ungewöhnliche Dinge, die mein Körper nicht kann. Und ich freue mich, irgendwann mit Jesus auferstehen und auch so einen Körper zu bekommen. Ich freue mich darauf, denn dieser Körper macht ab und zu Probleme. Aber der Auferstehungskörper nicht mehr. Er wird ungewöhnlich sein. Er wird außergewöhnlich sein. Ich habe oft überlegt, was der Teufel damals so gedacht hat, Ja, also man macht sich so ja Gedanken, was hat der Teufel damals gedacht, als Gott auf die Welt kam, als Jesus auf die Welt kam? Wir wissen anhand der Bibel, dass der Teufel nicht allwissend ist. Wir wissen anhand der Bibel, dass der Teufel die Gedanken nicht lesen kann. Er kennt wahrscheinlich die Geschichte durch das Wort Gottes, aber er kann sich manche Dinge trotzdem nicht zusammenreimen. Oder er ist manchmal so von sich überzeugt, dass er denkt, na, das werde ich trotzdem anders schaffen und machen. Ich glaube, dass der Teufel das nicht geahnt hat, was passieren wird. Er versuchte, die Menschenmenge gegen Jesus aufzubringen. Er versuchte, ihn irgendwie zu packen, aber das schaffte er nicht. Und wahrscheinlich fragte er sich immer, warum klappt das nicht? Das klappt doch mit den Menschen und er ist doch ein Mensch. Warum klappt das nicht? In der Bibel steht, weil Jesus umherzog und Gutes tat und er heilte alle, die der Teufel bedrängte, denn Gott war mit ihm. Das ist auch schön zu wissen. Wir lesen in 1. Johannes 3,18, 3,8, hier heißt das, hierzu ist der Sohn Gottes offenbar worden, damit er die Werke, in Mehrzahl, die Werke des Teufels vernichte. In seinem irdischen Leben heilte Jesus viele Kranke, wohin er auch kam. Er tat sehr viele Wunder. Er weckte Tote auf, reinigte Aussätzige, rettete Menschen. Manche Menschen wollten mit Aussätzigen nichts zu tun haben. Sie waren aus der Stadt. Keiner wollte zu ihnen. Und Jesus ist dahin gegangen. Ich kann mir vorstellen, als er sie berührte, sind die Menschen, da ist die Welt zusammengebrochen. Manche Menschen, die wurden jahrelang nicht berührt. Einfach nicht die Hand berührt. Und Jesus kam zu ihnen. Er vergab ihnen auch die Sünden, er gab ihnen Hoffnung. Und Satan versuchte immer wieder, ihn irgendwie zu stoppen. Jesus ging einfach irgendwie hindurch. Er flutschte so durch die Hände, kann man sagen. Und bestimmt dachte der Satan dann, ich verstehe nicht, wieso klappt das nicht? Ich habe doch so viel Macht. Doch eines Tages wurde Jesus gefangen genommen. Er wurde verurteilt, er wurde geschlagen und wahrscheinlich hat der Teufel gedacht, ungewöhnlich. Was ist jetzt anders? Wieso habe ich ihn geschnappt? Jetzt läuft alles so, wie ich es will. Jesus wird nach Golgatha gebracht, wird gekreuzigt und stirbt. Und daran denken wir auch heute. Und Satan dachte wahrscheinlich, ich habe gewonnen. Das war's, ich habe es geschafft. Ich habe ihn endlich. Aber weil der Teufel nicht weiß, was morgen passiert ist, schmiedet er Pläne und hofft einfach. Aber es kam alles anders. Der Erlöser oder die Erlösung Gottes, sagt die Bibel, ist ein Geheimnis. Deswegen verstand das nicht jeder. Satan kannte die Prophezeiung bestimmt gut. Er kennt das Wort, aber er weiß nicht, was genau passiert. Endlich habe ich ihn los, endlich habe ich gewonnen. Und was passiert 3 Tage später? Genau, unser Jesus lebt. Unser Jesus steht auf. Er hat den Teufel und seine ganzen Werke und Taten zertreten. Er hatte den Schlüssel vom Tod in der Hand und deswegen darf er jetzt bestimmen, wenn er auferweckt. Jesus sagte, das zeige ich jetzt nicht an, das lese ich oder gebe ihm mit meinen Worten weiter, ich lebe in Ewigkeit und habe die Schlüssel. Alle Macht im Himmel und auf Erden gehören mir. Deswegen geht mir in meinem Namen in die Welt, treibt böse Geister aus, ordnet euch unter, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Was für mächtige Worte spricht er hier aus. Ich habe die Schlüssel und deswegen widersteht dem Teufel. Weil ihr das könnt, weil ihr das schafft, nicht weil du so gut bist, nicht weil du trainiert bist, nicht weil du stark bist, weil du so weise bist, nein, weil ich den Schlüssel habe. Aufgrund dessen, wer Jesus ist und was er getan hat, sollte er in allen Dingen der Erste sein, der Höchste. Er sollte über allem stehen, ganz besonders in Bezug auf die Gemeinde. Wie wir lesen, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde und er sollte über allem anderen stehen. Er sollte in allen Dingen der Erste sein. Für uns als Gemeinde besonders im Mittelpunkt stehen. Im Mittelpunkt meiner Arbeit, im Mittelpunkt meiner Schule, meines Studiums, meiner Freundschaft mit jemandem, egal wo, im Mittelpunkt soll er stehen. Und wenn er aus dem Mittelpunkt rauskommt, dann passiert Leid, dann passiert in der Gemeinde Leid, dann zerbricht irgendwas, weil das Wichtigste, auf was wir hinaus leben, das Wichtigste in unserem Leben versetzt wurde. Es ist schade, dass so viele Gemeinden und Kirchen bis heute noch über Ordnungen streiten, über manche Dinge, aber gar nicht über Jesus nachdenken. Den Mittelpunkt versetzt haben. Wir sollen nicht so sein. Wir sollen nicht wie die Gemeinde in Ephesus sein, die sich voll auf die Lehre konzentriert hat, alles abgewandt hat, aber die Liebe zu Gott, das Wichtigste, zur Seite gestellt hat. Und du darfst selber nachdenken, wie das heute in deinem Leben ist. Wo steht Jesus in deinem Leben? Er muss zum Beispiel auch in der Mitte deiner Zeit stehen. Nimm die Zeit für Gott in deinem Alltag. Er sollte nicht die Restzeit bekommen, nicht die übrig gebliebene Zeit, sondern nimm doch Zeit für ihn am Tag. Er soll der Mittelpunkt sein. Wisst ihr, in Brasilien, ja, Rio de Janeiro, steht eine große Statue, wo Jesus so mit den Händen steht. Und dort wird das gezeigt und die Statue wurde gestellt als ein Zeichen, dass Jesus über allem steht. Ja, das ist ein schönes Bild. Nicht jeder glaubt es wahrscheinlich dran, aber es steht so groß da und es steht so hoch da, damit jeder, egal wo er in der Stadt ist, diese Statue sieht und damit die Statue ihn sieht. Damit sagen sehr viele, wir möchten, dass Jesus auf uns schaut. Ich weiß nicht, ob es bei vielen dort so ist, aber es ist ein schönes Bild und so sollte es in unserem Leben sein. Jesus steht über allen und schaut. Auf alles, was du tust, nicht um dich zu verurteilen, sondern Gemeinschaft mit dir zu haben. Das ist ein schönes Bild. Und das bringt uns auch zum dritten Punkt, wo gesagt wird, Jesus ist der Sieger. Und vielleicht kannst du ihn so speichern. Mein Sieger, mein Erlöser, mein Retter, der es geschafft hat. Und wir lesen in Kolosser 2, und das zeige ich nur auf Russisch, weil das passt sonst nicht. Ich lese uns auf Deutsch selber vor. Dort steht in Vers 13 bis 15, und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in den Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, den gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschaffen, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Jesus hat Gewalten und Mächte entwaffnet, wird hier gesagt. Mit diesen Worten beschrieb Paulus gerne dämonische Kräfte, die Jesus entwaffnet hat. Im Epheserbrief lesen wir, was sehr, sehr eng mit Kolosserbrief ja zusammenhängt, lesen wir dort steht, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich sage gleich noch was dazu. Doch schauen wir uns den Vers erstmal an. Hier wird gesagt in Vers 14, er hat den Schuldschein gelöst, der gegen uns war und uns ans Kreuz genagelt. Ja, quasi an so ein Kreuz wie hier, kann man sagen, bildlich. Das ist eigentlich eine sehr juristische Formulierung. Ein Schuldschein nehmen und ans Kreuz nageln. Sie beschreibt so ein juristisches Dokument damals, indem die Schulden eines Menschen irgendwo festgehalten werden, ja, wie so ein Schuldbuch. Das hat Jesus weggenommen und ans Kreuz genagelt. Die Juden, die zur Zeit Jesus gelebt haben, verstanden das sehr, sehr gut, dieses Bild. Und was damit gemeint war. Es bezog sich auf bestimmten Rechtsbrauch im alten Israel. Und davon lesen wir in Jesaja 40,2 auch. Dort wird gesagt, redet zum Herzen Jerusalem und ruft ihm zu, dass eine Zwangsarbeit vollendet ist, dass seine Schuld abgetragen ist, denn er hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Ja, das Wort Doppelte kommt erstmal schwierig. Man denkt, ja wie, ich werde doppelt bestraft oder wie? Das ist ja nicht so schön. Damit ist es nicht gemeint. Das Wort doppelt bedeutet hier zusammenfalten. Ja, das ist so eine Sprache. Etwas zusammenfalten. Das gleiche Wort lesen wir auch in 2. Mose 26, wo es heißt, die Zeltdecke wurde zusammengefaltet. Ja, das sind so erstmal so ein paar Aussagen. Aber wenn jemand sich so sehr verschuldet hat, dass er die Schuld gar nicht mehr abtragen konnte, dann gab es eine Bankrotterklärung damals. Und das sah so aus, dass diese Person hat diesen Schuldschein genommen, kam zu den Ältesten, die am Tor saßen, dort wurden die Schriftstücke und Bankrotterklärungen, Dokumente festgehalten, hat diesen Schuldschein genommen und hat an Tor genagelt, oder die Ältesten, quasi so an so ein Holzstück, hat das dran genagelt. Und damit, das war so eine Infotafel, damit hat er gezeigt, ich bin bankrott, das war's. Ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich bin leer. Und dieser Akt war ein Akt der Erbarmung. Damit hat er einfach gezeigt, wenn jemand Erbarmen mit mir hat, wenn jemand noch Geld hat, dann zahlt doch für mich. Und wenn eine Person sagte, ja stimmt, ich habe Geld, dann hat er diesen Schuldschein genommen vom Holzstück, ist zu den Ältesten gegangen und hat gesagt, hier, ich zahle. Die Ältesten haben die Zahlung angenommen und haben diesen Schuldschein gefaltet und haben wieder an das Holzstück drangenagelt. Und damit war klar, die Schuld ist weg. Das war's. Und hier wird gesagt, Jesus selber nimmt den Schuldschein und nagelt ihn an das Kreuz. Genau dieses Bild verstand jeder dort damals. Liebe Geschwister und Freunde, es ist, glaube ich, überhaupt kein Geheimnis, dass wir, so die Menschheit heute, wenn wir sie betrachten, dass wir wirklich geistlich bankrott sind, immer mehr und mehr. Wir spüren es gar nicht, aber es geht immer tiefer und tiefer. Wir haben nicht die Mittel und nicht die Macht, diese Schuld zu bezahlen oder die Sünde irgendwie loszuwerden. Doch Jesus kam als Sieger, als barmherziger Sieger und sagte, ich zahle für dich, ich werde für dich da sein. Vollständig hat er mit seinem Blut bezahlt. Und das ist wieder das, an was wir uns heute erinnern. Er hat völlig bezahlt. Und das ist Barmherzigkeit. Das ist Mitgefühl. Und nicht etwas, wo man sagt, ich fühle mit dir, sondern nein, er tut wirklich was dafür. Und dann wird gesagt, öffentlich hat er das zur Schau gestellt. Und das Wort heißt wirklich öffentlich, wortwörtlich. Im Griechischen bedeutet etwas unerschrocken, selbstbewusst und laut tun. Als Jesus von den Toten auferstanden ist und die Macht der Finsternis besiegt hat, entwaffnet hat, hat er sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat einen Triumphzug oder er hat triumphiert, vollbracht. Und in Kolosser haben die Menschen das sehr gut verstanden, wenn jemand vom Triumph gesprochen hat. Denn diese Stadt lag so, dass wenn ein römischer Feldherr auszog, um jemanden zu besiegen oder zu kämpfen und diese Person oder diesen feindlichen König besiegt hat, dann hat er triumphiert und dann ist er durch diese Stadt gezogen. Und das hat er so gemacht, die Menschen standen rechts und links und er ging mit seinem Volk durch und alle, die er besiegt hat, alle, die noch am Leben waren, waren ganz hinten, damit alle drumherum sehen, diese habe ich besiegt. Und als Letzter, als allerletzter, in Ketten, demütig und nackt, lief der König, der besiegt wurde. Ganz einfach, damit er öffentlich dargestellt wird. Damit jeder, der Angst hatte vor dem Feind, sagt, das war der, der uns Angst bereitet hat? Das war der, der so viel uns Mühe bereitet hat? Er ist gedemütigt, er ist besiegt. Und das Gleiche tat Jesus auch. Er triumphierte über die Dämonen und den Teufel und stellte sie zur Schau dar. Und die Bibel sagt uns klar, Jesus wurde von den Toten auferweckt und hat seinen Feind zur Schau gestellt. Und jeder im Himmel, alle Engel wussten es, der Feind ist besiegt. Jesus ist der Sieger, vollständig. Und das ist ja so ein geistlicher Konflikt. Die Bibel sagt, dass es geistlichen Krieg wirklich gibt. Du siehst ihn nicht, du nimmst ihn gar nicht wahr, aber den gibt es. Der Teufel kämpft, um dich wirklich ja, in den Bankrott zu zwingen, damit du nicht mehr kannst. Und Jesus sagt, wenn du nicht mehr kannst oder wenn du merkst, du brauchst Hilfe, dann komm zu mir, denn ich habe es besiegt. Ich bin der Sieger. Und deswegen sagt auch in der Bibel, ordnet euch Gott unter, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Und dann sagt Jesus, mir ist gegeben, Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin in meinem Namen. Darum kannst du über deine Sorgen, Probleme oder ja, manche finstere Mächte gewinnen, weil du den Sieger auf deiner Seite hast, weil er sie besiegt hat. Und das bringt uns zum letzten Punkt, wo es gesagt wird, und das habe ich so eingekreist, 24 mal 7, Jesus ist für alle und immer da. Das ist so ein Zeichen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, immer, er ist immer da. Dann lesen wir in Kolosser, auch in Kapitel 3, Verse 10 bis 11, dort wird gesagt, ihr seid neue Menschen geworden und ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlich werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Juden oder Griechen, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allen nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Dieser Jesus war schon immer da. Er steht über allem da, als Sieger. In deinem Leben hoffentlich auch. Vielleicht sagst du, wenn du wüsstest, was in mir alles passiert, wenn du wüsstest, was ich alles getan habe, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass mein Jesus das weiß. Er kennt dein Herz ganz genau. Und trotzdem steht er da mit offenen Händen und sagt, komm zu mir, lade alles bei mir ab. Ich kann es tragen, ich schaffe es, ich bin stark genug. Selbst wo du versagst, und dein Gewissen dich plagt, sagt Jesus, ich bin für deine Sünden gestorben. Gib mir es ab. Ich bin der Schöpfer dieser Welt und glaubst du denn, ich schaffe nicht, deine Probleme zu tragen? Darum geht es im Leben als Christ, wie es hier gesagt wird. Es geht nicht um äußerliche Religion, dass du etwas tust oder nicht tust, dass du irgendwo besser wirst, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass du mit Jesus eine Beziehung führst, dass du Jesus in dein Herz einlädst, dass du das, was er in dir schafft, nach außen auch widerspiegelst. Vertraue Jesus dein Leben an, auch als Christ. Das hört sich komisch an, ne? Aber vertraue dein Leben Jesus auch als Christ an, denn oft vergessen wir es. Jesus kann es tragen. Oft glaubst du es vielleicht nicht, aber er kann es tragen. Wenn wir mit den Kindern früher klettern gegangen sind, dann sichern wir uns mit einem Seil und das Seil ist ungefähr so 1 Zentimeter dick. Ja, und dann die erste Zeit, so kletter mal nach oben, ich halte dich fest. Oh, dann zieht man am Seil und denkt, okay, wird es wirklich halten? Weiß ich nicht. Und dann klettert man nach oben und lässt sie und dann sagt man, komm, lass dich zurückfallen. Boah, aber das ist echt hoch. Ja, aber das Seil kann dich halten. Echt? Ja, kann es. Und dieses Seil hält ungefähr 1500 Kilo. Und ich sag, wie viel wiegst du? Ja, 30. Ich glaube, es hält. Und so ist das mit Jesus auch. Wir sagen oft vielleicht, Jesus, weiß ich nicht. Ach, alles so schwer hier. Und Jesus sagt, ja, verlass dich drauf. Ja, aber die Sorge ist so groß. Ja, aber ich glaube, ich kann es halten. Glaub mir. Natürlich kann er das. Er hält dein Leben fest. Er hat alles in seiner Macht. Deswegen darfst du dich ihm wirklich anvertrauen. Reinfallen. Und er wird dich halten. Er wird dich nicht verlieren. Er hält dein Leben fest. Es ist wichtig, heute als Christ oder Nicht-Christ zu wissen, dass Jesus der Sieger ist, dass er der Ewige ist, dass er der Höchste ist und dass er für dich da ist, immer. Du sagst vielleicht, ach, es ist echt nichts Neues. Ich dachte, heute kommt irgendwie so ein Geheimnis. Weißt du, das ist eins der wichtigsten Dinge, was wir wissen müssen. Das ist das, was wir am Alltag wissen dürfen. Das hilft uns. So sah es aus. Jesus hat triumphiert. Die Niederlage Satans ist bekannt und du darfst leben. Du darfst dich frei bewegen. Und das sind diese vier Punkte, die mir heute wichtig waren, um uns das weiterzugeben. Wir werden Abendmahl heute zusammen feiern, an Jesus denken und denkt an diese Dinge. Er ist der Ewige, der Höchste, der Sieger und er ist da. Er lebt. Würde Jesus tot sein, würden diese Dinge echt umsonst sein. Das würde einfach nur eine Geschichtsstunde heute sein. Aber es ist etwas, wo wir eine lebendige Beziehung haben dürfen und heute dürfen wir Jesus Danke sagen für sein Opfer am Kreuz, für seine Auferstehung. Möge dieser Jesus, dieser Retter, der dir gerne helfen möchte, auch in deiner innigen Gemeinschaft mit ihm wirklich eine große Rolle spielen. Und ich wünsche dir das wirklich sehr. Und ich wünsche jedem Einzelnen, dass er sich auf Jesus einlässt und dass er wirklich Freude an Jesus hat. Denn Jesus ist kein Spielverderber, sondern Jesus ist ein Freund, der gerne für dich da ist, der gerne sich Zeit für dich nimmt. Er ist der, der gut mit dir meint, der immer nur das Beste für dich möchte. Möge Gott dich segnen, möge Gott dich tragen und dich zum Segen für andere aufstellen. Amen.